Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin heute für das Amt des Predigens zuständig gemacht worden. Gezwungen worden. Ich bekomme dafür nachher ein Mittagessen von Ingrid. Der Lohn des Predigers. Der Titel der Predigt heute ist Gnade und Wahrheit. Und wenn wir das hören, das geschulte Ohr, kennt diesen Ausdruck von Gnade und Wahrheit, und zwar aus dem Johannesevangelium, wo der Sohn Gottes, Jesus Christus, beschrieben wird als Menschensohn voller Gnade und Wahrheit. Gnade wird gern gehört. Gnade heißt Sünden vergeben. Gnade heißt, die Fehler sind mir vergeben. Aber um diese Gnade auch wirklich annehmen zu können, braucht es zuerst die Wahrheit. Die Wahrheit über dich, die Wahrheit darüber, wie du dich siehst vor Gott. Und vielmehr noch die Wahrheit, wie Gott dich sieht. Deinen eigenen Zustand. Du könntest schon davon ausgehen, doch ein ganz guter Mensch zu sein, niemanden umgebracht zu haben, niemanden betrogen zu haben, nur in Ausnahmesituationen zu lügen. Und schon fühlst du dich als guter Mensch. Das ist aber schwierig, denn Gott hat einen ganz anderen Anspruch an dich. Und das ist eben die Situation, von der auszugehen ist. Es gibt, wenn man Jesus sieht, immer zwei Extreme, daran zu gehen. Und beide Extreme finde ich ungesund und als schlecht. Der eine Weg ist es, Selbstgerechtigkeit aufzubauen, so eine Scheinheiligkeit, eine Religiosität, die nur Gesetze kennt, die Regeln kennt und die Gnade dabei vergisst, die Jesus uns anbietet. Und das zweite Extrem ist die billige Gnade. Dieses, oh, schön, mir ist vergeben, ich kann jetzt wieder leben, wie ich möchte. Ich kann so leben, ohne schlechtes Gewissen. So etwas wie Buße und Umkehr brauche ich eigentlich nicht. Es ist keine Notwendigkeit dafür. Wichtig ist, dass man den Ist-Zustand annimmt. Den Ist-Zustand für sich selbst auch anerkennt. Im Jesaja, Altes Testament, beschreibt der Prophet den Zustand des Volkes Gottes. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaftigen Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Sein Zustand des Volkes Gottes, wie Gott es gesehen hat und hier durch den Propheten Jesaja verkündigt. Vielleicht kann das auch sein, dass es der Zustand ist von dir manches Mal. Vielleicht war es der Zustand von dir, bevor du zu Gott gekommen bist, aber auch in deinem Lauf mit Gott gemeinsam, dass du so vom Weg abgekommen, abgewichen bist, dass Gott dich so beschreiben würde. Es gibt einen Psalm, der 32. wird genannt der zweite Bußpsalm von David, nachdem er seine Sünden anerkannt hat. Da schreibt er, wohl dem, deren die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde befleckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte, verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Es ist wieder ein Ist-Zustand, den David betrachtet hat. Wir wissen, was er getan hat. Er hat eine schöne Frau gesehen, dass sie sich gebadet hat. Es war die Frau eines anderen Mannes. Er hat mit ihr eine Affäre angefangen. Er hat ein Kind mit ihr gezeugt, wollte das Ganze verduschen, hat ihren Mann umbringen lassen. Er ist sehr tief in Sünde hineingekommen. Das hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, bis Gott das Ganze nach oben gebracht hat, indem er den Propheten zu ihm gesandt hat und ihm den Tod angedroht hat. David hat das einzig Richtige gemacht in dieser Situation, hat Buße getan. Er hat seine Sünde zu Gott gebracht, er war offen darüber und ist umgekehrt. Und Gott hat ihm die Schuld vergeben. Genau das bietet er uns auch an. Wir sollen nicht verharren in dem Ist-Zustand. Wir sollen nicht verzweifeln daran an uns selbst, wie wir sind. Paulus tendiert manches Mal dazu, wenn man Römer 7 liest, da er verzweifelt an sich selbst. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Aber dann im nächsten Schritt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, meinem Herrn. Und genau zu diesem Schritt müssen wir auch kommen. Wenn wir unsere Sünde betrachten, wenn wir unser Leben betrachten, dazu stehen und gleichzeitig die Vergebung annehmen, die uns angeboten wird. Denn Jesus ist gestorben am Kreuz. Er hat keinen von uns gefragt. Er ist trotzdem gestorben. Die Frage ist nur, kann man dieses Geschenk annehmen? Will man dieses Geschenk annehmen? Und ist man ehrlich genug zu sich selbst, dass die ganze Scheinheiligkeit im eigenen Leben, diese ganze Religiosität einfach nicht genug ist? Die ganze Selbstgerechtigkeit, die wir so vor uns herschieben, einfach nicht genug ist, um vor Gott bestehen zu können. Gott möchte dich gerecht machen. Ich habe wirklich erkannt, ich bin gerecht vor Gott, nur weil ich ein Jünger von Jesus bin. Wenn Gott mich sieht, sieht er Jesus. Wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus. Und deswegen sind wir gerecht für all diejenigen, die Jesus nachfolgen. Aber man kann auch stolz sein und dieses Geschenk nicht annehmen. Man kann weiter rumbasteln an eigener Gerechtigkeit. Das ist nicht der Weg. Der Apostel Johannes beschreibt das nämlich sehr klar, wie es funktioniert, Jesus nachzufolgen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und jetzt kommt's: Wenn aber jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Jakobus geht doch einen Schritt weiter, indem er sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Nicht davon ausgehen, dass wir ohne Sünde sind. Nicht davon ausgehen, dass wir ohne Fehler leben, sondern die Fehler, die wir haben, betrachten, sie offen vor Gott bringen, auch untereinander darüber sprechen, es im Gebet vor Gott bringen und dann gesund werden. Geistlich gesund werden. Das ist die Aufforderung, die Jesus, die Schrift uns gibt. Es besteht im Hebräerbrief ein Vers oder ein Hinweis dafür, dass man zu Gottes Ruhe gelangen kann. Ich persönlich bin der Überzeugung, obwohl ich Amateur bin und davon eigentlich gar keine Ahnung habe, aber dass viele dieser geistlichen Krankheiten, die es gibt in unserer Zeit, Burnout zum Beispiel, eine Folge dessen ist, dass Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie schaffen es nicht mehr, wirklich runterzufahren, wie so ein Computer, den man runterfahren kann, an diese Nullstelle zu kommen. Hier beschreibt es der Hebräerbrief, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Ruhe beschreibt hier nicht unbedingt Freizeit, Urlaub, mal wegfahren oder sonst irgendetwas, sondern es ist eine geistliche Ruhe, einen guten Schlaf zu haben, entspannt und erholt in einen hektischen, arbeitsreichen Tag zu gehen. Aus dieser Ruhe herauszukommen, eine Bedingung dafür ist es, unter dem Gehorsam Gottes zu bleiben, damit der Geist Ruhe bekommt, damit deine Seele Ruhe bekommt, damit sie entspannt ist und die Lasten des Tages oder die Lasten des Lebens tragen kann. Und Gott hat dich so gebaut, dass du die Herausforderungen bestehen kannst. Aber, wie es diese Stelle beschreibt, die ja aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 95 herausgezogen wurde, und da beschreibt Gott ein Volk Israel, das er aus Ägypten rausgeführt hat und das immer wieder gegen ihn gesündigt hat. Er hat ihn immer wieder attackiert, ihm die größten Taten und Wunder von Gott gesehen und trotzdem haben sie gemeckert, gemurrt, haben sich ihre eigenen Götzen gebaut und sich von Gott abgewendet. Sie waren ständig ungehorsam und deswegen hat er sie nicht zu seiner Ruhe kommen lassen. Das soll bei uns nicht so sein. Wir sollen Gott uns unterordnen, damit wir zu seiner Ruhe kommen können. Zum Abschluss habe ich noch einen Hinweis in der Apostelgeschichte. Und zwar gibt es eine Gemeinde, die Paulus besucht hat, gegründet hat, zunächst mal, dann hat er sie wieder besucht, und zwar die Gemeinde in Ephesus. Und da steht geschrieben, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Und das sind natürlich keine guten Werke gewesen. Ja, wenn sie etwas bekennen, dann haben sie ihre Sünden bekannt. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Sehr viel Wert, der zusammengetragen wurde mit Hokus-Pokus-Geschichten, die viel Geld kosten, haben die öffentlich verbrannt und damit auch ihre Sünden mitverbrannt. Die haben gesagt, wir wollen das nicht mehr tun. Und was dann in Folge passiert ist, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Das ist immer wieder der Schlüssel dazu. Zuerst kommen Menschen zusammen, sagen, was sie getan haben, kehren um davon und dann wird Gott mächtig durch diese Menschen. Und genau diesen Weg zeigt er uns durch die ganze Schrift hindurch immer wieder auf, den auch wir gehen sollen. Nicht scheinheilig zu sein, nicht pharisäerhaft zu sein, nicht zu denken, dass wir gerecht sind, sondern zu suchen, wo wir umkehren müssen und dass wir Gottes Heiligkeit brauchen und dann wird er uns segnen. Das sollte die Mitteilung der Predigt von heute Vormittag sein. Ich hoffe, dass sie euch hilft und eurem Glauben stärkt. Das ist ja immer wieder das Ziel. Und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Amen.